Boah, ich war so ewig lange nicht hier. Also die 5 Jahre waren erfunden, aber ich glaube, nee, Quatsch, die 5 Mal waren erfunden. Aber ich glaube, es waren auch fast 5 Jahre, die ich nicht hier war. Ich bin nicht so gut in Mathe, aber Corona war ja vor lange und dann war ich 2,5 Jahre auf jeden Fall nicht hier, das weiß ich. Ich liebe das. Ich liebe, dass hier ein Haufen Menschen sind, die scheinbar irgendwie einen Hunger nach Jesus haben oder nach, weiß nicht, wonach du hast, aber gut, dass du hier bist und dich auf diesen Abend einlässt. Weißt du, wie man so einen Abend vorbereitet, wenn man hier vorne so eine Predigt hält? Soll ich mal sagen, wie ich das mache? Also, ich sitze vor meinem Laptop, leere Seite und denke, ja cool, was machen wir denn da jetzt mal mit? Dann stehe ich auf, mache mir erstmal einen Kaffee, das braucht eine Weile, schöne Latte Art gießen, damit auch meine Seele hinterher rutscht, die braucht nämlich Schönes. Dann setze ich mich wieder hin und denke, ach, ich brauche noch Schokolade, dann hole ich mir noch Schokolade, die Seite ist leider immer noch leer auf meinem Laptop. Und dann fange ich an, ein bisschen zu brainstormen und denke, ach, stopp, beten, Jenny, beten, weil du willst ja was von Jesus sagen, solltest du beten, mache ich. Und dann sammle ich einfach so meine Gedanken aus dem ganzen Gedanken, wie viel könnte ich 3 Stunden predigen? Mache ich heute Abend nicht übrigens, also musste ich vielleicht eine halbe Stunde raffen und dann sind wir hier vorbei. Und dann fokussiere ich mich und frage wirklich Jesus, okay, was willst du? Was soll ich sagen? Was brauchen die Leute da? Und was ist auch ehrlich? Also worüber darf ich sprechen? Weil ich will über nichts reden, was mein Herz überhaupt nicht tangiert oder wo ich irgendwie wie ein Blinder von der Farbe rede. Und jetzt sind wir hier. Zwischendurch denke ich dann noch so, ganz große Kacke hast du da zusammengeschrieben. Wahrscheinlich braucht es eh kein Mensch. Und dann weiß ich, okay, ist eine Lüge, ist der Feind. Den kicke ich mal kurz einen mit und sage, nee. Jesus hat gesagt, sprich über was, also tu es auch. Und deswegen bin ich hier. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber gut. So nämlich. Also, worüber ich heute Abend reden will, ist im Prinzip eine kleine Autobiografie meiner letzten 2,5 Jahre. Die waren nämlich wild. Und ich bin so richtig spießig oder erwachsen geworden. Ich habe nämlich das allererste Mal in meinem Leben eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Aber es ist über Mac eine Keynote. Mhm. So. Ja, danke. Das tut mir gut. So. Und ich werde das hier auch ganz alleine wippen. Sehen wir mal, ob das was wird. Ich habe gesagt, ich war 2,5 Jahre nicht hier. Davor war Corona. Und die letzten 2,5 Jahre hat Gott mein Leben sowas von durchgerüttelt. Und auf den Kopf gestellt und ich habe das Gefühl gehabt, der hat geschüttelt, bis nichts mehr rauskommt. Und das waren richtig harte Jahre. Sau schmerzhaft, sau krass, mit ganz vielen Fragezeichen, mit ganz viel, hallo Gott, sorry, du bist ein Gott, der mich sieht, I doubt it. So, ne? Und trotzdem waren die letzten 2,5 Jahre das krass Besonderste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe überlegt, wie ich diese Predigt nenne. Ich habe so geschwankt zwischen Wunder und Wahnsinn oder Frieden in der Wüste. Und ich finde, Frieden in der Wüste klingt ein bisschen erwachsen und hat mir irgendwie besser gefallen. Und deswegen, ich habe sogar Hintergrund verblassen lassen und so ein Zeugs. Hat echt lange gedauert, dazu Predigt zu schreiben, aber das sage ich keinem hier laut, ne? Verratet's nicht. ja, guck mal, das ist meine Familie. Vor 2,5 Jahren war dieses rechte kleine Wesen noch gar nicht bei uns. Und mittlerweile sind wir zu 5. Ich finde die ziemlich cool. Und das sind meine. Aber die letzten 2,5 Jahre hängen auch ganz krass mit dieser Familie zusammen, denn dieses kleine Wesen ist im September 21 in unser Leben getreten und dieses kleine Mädchen, unsere Tochter, sah so aus, als wir sie kennengelernt haben. Und die Ärzte haben uns gesagt, sie wird weder reden, laufen, sprechen oder irgendwas können. Sie war blind. Und das Jugendamt hat uns gefragt, würdet ihr dieses kleine Mädchen aufnehmen? Und wir waren eine Bereitschaftspflegefamilie, weil dafür haben wir uns entschieden und es war ganz klar, dass Gott gesagt hat, hey, ihr sollt das machen. Wir haben uns dafür entschieden, da waren wir. Und dann ging es irgendwann weiter. In Bereitschaftspflege sind Kinder kurz, wenn die in Obhut genommen werden, und dann müssen die weitervermittelt werden an eine Familie, wo sie für immer bleiben können. Jetzt kam das Jugendamt auf uns zu und hat gesagt, hey, könntet ihr euch vorstellen, dass dieses kleine Mädchen bei euch bleibt? Ich habe immer gesagt, ich habe nicht früh angefangen, um spät aufzuhören mit dem Kinderkriegen. Und wir hatten schon wirklich wieder ein ziemlich gutes, freies Leben. Und das war nicht mein Plan. Und dann kam Gott. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass unser Leben so krass sich verändert, dann musst du so deutlich sprechen, dass ich Idiot dich verstehe. Also red mit mir, Zettel vom Himmel oder keine Ahnung, was du so für Ideen hast, aber ich muss dich verstehen. Und wenn du Gott rausforderst, passieren manchmal die verrücktesten Dinge. Und Gott hat durch ganz viele verschiedene Sachen echt gesagt, Leute, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und es wurde einfach, wir haben uns dafür entschieden, Punkt. Lange Story. Was verrückt ist, in der Zeit, wo wir sie bei uns aufgenommen haben, hat mein Körper rapide abgebaut, weil ich einfach nicht gewohnt war, so ein Kind zu schleppen die ganze Zeit, was ich gar nicht bewegen konnte. Und ich habe so Schmerzen bekommen und vierfachen Bandscheibenvorfall. Und es wurde einfach nicht besser und es war einfach richtig scheiße. Und in dieser ganzen Frage, ob wir die Kleine missbehalten sollen, war ein Bibelvers, der kam, den Leute, verschiedene Leute für uns hatten, und da stand so, gib denen zu essen, die zu essen brauchen, kleidet die, die Kleidung brauchen und so weiter. Und dann wird mein Licht eure Dunkelheit erhellen und eure Heilung wird raschen Fortschritt nehmen. Und ich lese das und war so, alter Schwede. Das heißt, wir tun was Gutes, wir nehmen sie auf, aber Gott stellt sich zu mir an meine Seite und sagt, mach das, sei mir gehorsam, aber deine Heilung wird raschen Fortschritt nehmen. War aber nicht so. Es wurde einfach immer schrecklicher. Und ich bin letzten Dezember ganz spontan, wurde ich operiert, weil ich meinen Arm nicht mehr spüren konnte, der war ganz taub, und dann haben sie mir so eine Prothese in den Rücken gebaut, und irgendwie war das nicht der Plan, wie ich dachte, dass er sein sollte. Das war so eine richtig heftige Wüstenzeit. Und das ist dieses kleine Mädchen heute. Das Kind, was nicht Fahrrad fahren oder was nicht laufen kann, fängt gerade an, Fahrrad zu fahren, redet wie ein Wasserfall. Niemand sagt, Cisa, Mama, ich bin so stolz auf dich, wie dieses Wesen. Und Gott ist einfach gut. Und was ich dir vorab gerade sagen will, ist, wenn du von den Christen schon mal gehört hast, Gott kann Wunder tun, und du denkst, ich habe selber erlebt, dass Gott Wunder tun kann, Dinge getan hat, die nie einer für möglich gehalten hat. Und würde heute jemand mich fragen, Jenny, glaubst du an Wunder, würde ich sagen, ey, natürlich glaube ich an Wunder. An meinem Tisch sitzt jeden Tag eins und quasselt mich voll. Gott kann Wunder tun. Und ich bin nicht krasser oder heiliger oder besser als irgendwer von euch hier. Also kann Gott Wunder tun, auch bei dir. Das will ich dir einfach ganz zu Anfang sagen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen, wenn du diese Bibelstelle nimmst, dann sagt das Wort wüst und leer steht für Tohu Wabohu. Tesi meinte eben, hast du etwa Bibi und Tina 4 geguckt? Da geht es nämlich um Tohu Wabohu. Habe ich, aber ich bin auch so drauf gekommen. Und dieses Tohu bedeutet unbewohnt und chaotische Wüste und Boho bedeutet leer. Also eigentlich steht da, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles war ein riesengroßes Chaos. Und ich denke so, ja, ich kann damit relaten, dass mein Leben sich wie ein riesengroßes Chaos angefühlt hat. Und ich frage dich jetzt, kennst du so Zeiten? Steckst du gerade mitten in so einer Wüstenzeit? Steckst du gerade mitten in so einem Chaos? Kannst du Chaos für dich selber, kannst du damit so relaten? Ja? Pass auf, was mir immer hilft ist, jetzt für dich, benenne dein Chaos. Also sag dir mal kurz die Situation, die bei dir gerade am Start ist, und halte dir quasi vor Augen, weil dann kannst du viel besser heute Abend damit arbeiten. Okay, was ist dein Chaos? Ready? Mein Titel ist Frieden in der Wüste. Und als ich dieses Wort gelesen habe, habe ich es nochmal gelesen und gedacht, alter Schwede, in Frieden steckt das Wort Eden. Und weißt du, was Eden bedeutet? Eden ist der Garten in der Wüste. Wer wusste es? Das ist doch nur geil, oder? So, in der Wüste selbst Gott einen Garten und sagt, hey, es gibt Hoffnung. Du bleibst nicht in deiner Wüste. Ich habe einen Garten geschaffen. Für mich war es eine heftige Erkenntnis. Und ich kenne deine Wüstenzeit nicht, ich kenne meine. Und ich erzähle euch immer wieder ein kleines bisschen davon. Aber was ich sicher weiß ist, eine Wüstenzeit hat einen Anfang und hat ein Ende. Noch nie ist einer in der Wüste geblieben. Also, es gibt bestimmt ein paar Tote. Aber über die reden wir heute nicht. So kleine Sandleichen oder so. Aber so von Story her. Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Wir wissen, vielleicht der ein oder andere vom Rallye-Unterricht oder vom biblischen Unterricht oder weil du ein guter Christ bist, dass Gott das verheißene Land geschickt oder versprochen hatte und es Ewigkeiten dauerte, und zwar 40 Jahre, bis das Volk aus der Wüste ins verheißene Land kam. Dann war Jesus selbst 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste und hat gefastet, und erst als die Zeit rum war, fing er an, Wunder zu tun und krasse Sachen zu machen, Leute zu heilen, zu verändern, vom Leben, Tote vom Leben zu erwecken. Und erst nach diesen 40 Tagen in der Wüste wurde sein Dienst auf dieser Erde sichtbar. Crazy, auch 40 Tage und auch Wüste. Oder der Psalmist David schreibt im Psalm 23, so, wenn ich auch durchs Tal muss. Ne? Also es gibt viele Metaphern für diese Wüstenzeiten, aber da steht nicht, wenn ich im Tal sein muss oder wenn ich in diesem Tal lebe, sondern da steht, wenn ich durchs Tal hindurch muss. Also da steht nicht, du musst da drin bleiben, du bist jetzt in der Wüste, ja moin. Dann bleibst du halt da, sondern im Hebräischen heißt geh gleichzeitig komm. Das heißt, wenn Gott sagt, weißt du was, Wüstenzeiten haben einen Anfang und ein Ende, und er sagt, ich bin mit dir, ich gehe mit dir, dann sagt er, ich gehe mit dir und zur gleichen Zeit erwarte ich dich am Ende, weil ich vorausgehe. Ich kenne den Weg schon. Was ich dir sagen will, sagt Gott, gib nicht auf. Was ich dir sagen will, ich Jenny, gib nicht auf. Bleib dran, kämpf weiter. Ich meine, ich kenne niemanden, der sagt, geil, ich habe gerade eine richtige Scheißzeit. So cool. Boah, ich liebe meinen Abi-Stress. Es gibt nichts Besseres. Oder, boah, krank sein, bestes Leben. Mein Job ist so beschissen. Also sorry, wenn das jemand sagen würde, würde ich sagen, ja, du hast auch ein Haar nicht krank gehört oder irgendwas. Also sorry, ne? Glaube ich, gibt es keinen hier, der sagt, okay, Wüstenzeiten, ole, ich kaufe mir einen Sonnenhut und weiter geht's. Es ist anstrengend, in der Wüste zu sein, auf jeden Fall. Und wie oft habe ich Jenny mich gefragt, Gott, siehst du mich? Wo bist du eigentlich? Was soll die Scheiße? Ich tue was Gutes für dich, nehme dieses Kind auf, und was machst du? Ich bin einfach Schrott. Habe ich nicht verstanden, verstehe ich auch heute noch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil ist noch nicht alles cool. Und Wüstenzeiten sind wie so Warteschleifen im Leben, ne? Du denkst, please hold the line. So nervig einfach. Aber man will halt, man muss halt irgendwie aushalten, weil wenn du in der Warteschleife sitzt, willst du ja eine Antwort haben. Also ist doof, wenn du auflegst. Macht Sinn. Und ich habe eine vielleicht steile These. Ich sage sie trotzdem. Treten kannst du mich später. Ich sage, manchmal muss man an den gefühlt falschen Ort, Wüste, um an den von Gott richtigen Ort zu gelangen. Ich sage das, weil schau, zum Beispiel Mose, bleiben wir wieder bei Mose. Mose kennt jeder irgendwie, ne? Der war ein hebräisches Pflegekind bei den Ägyptern. Der Pharao hatte befohlen, dass alle hebräischen Jungs im Alter von 0 bis 3 ermordet werden sollten, weil er Angst hatte, dass die zu mächtig werden, die Hebräer. Und Moses Mama hat gedacht, ich bin total gewitzt, ich lege ihn in so ein Körbchen, lege ihn in den Fluss, und dann wird er zumindest nicht von mir umgebracht. Dann hat Gott gefügt, die Tochter des Pharaos, der eigentlich alle Kinder töten wollte, diesen kleinen Jungen gefunden, hat ihn bei sich aufgenommen, und deswegen wuchs dieser hebräische Junge, Sklavenjunge, unter den Herrschern von Ägypten auf. Das allein ist schon so crazy, weil wenn du mal weiterdenkst, dass Mose irgendwann sein Volk aus der Wüste führen sollte, hat er schon von klein auf nicht gelernt zu denken wie so ein Sklave, sondern wie ein Herrscher. Total geil eingepfädelt von Gott. So, er hat gelernt, wie ein Leiter zu denken, wie ein Anführer zu denken. Das kam ihm hinterher total zugute. So, dann wurde das Volk Israel dann aus Ägypten befreit. Es gab die ganzen Plagen und dieses ganze Theater. Und jetzt waren sie endlich frei. Marsch, raus, wir laufen los. Und wir sind endlich die Ägypter los. Und dann kennst du die Story, dass sie durch die Wüste mussten. Und man weiß, dass der direkte Weg ins verheißene Land eigentlich ein anderer gewesen wäre und Gott sie aber einen Umweg durch die Wüste geführt hat. Und du denkst so, ja cool, Gott, befreist du mich? Und dann müssen wir durch die Wüste. Aber weißt du, warum Gott das gemacht hat? Er wusste, mein Volk ist schwach von den ganzen Jahren von Sklaverei. Und wenn ich die jetzt straight den Weg schicke, werden die so vielen feindlichen Stämmen entgegentreten, die müssen die bekämpfen. Das schaffen die überhaupt nicht. Deswegen, wir gehen Umweg, Leute, ich schone euch, auch wenn ihr denkt, ich schone euch nicht, Wüstenzeit. Und dann stehen sie vorm Roten Meer. Guter Plan, Gott. Durch die Wüste vors Rote Meer. Was soll das, Sackgasse? Warum führt Gott sie vor das Rote Meer? Weil er vor ihren Augen Unmögliches tun konnte. Gott hat vor ihren Augen was getan, das war noch nie da. Und das finde ich so krass. Manchmal müssen wir an den gefühlt falschen Ort, um an den von Gott richtigen Ort zu kommen. Deswegen gib nicht auf. Meine Tochter ist Fotografin und jetzt habe ich das irgendwo hingelegt. Ich bin ein bisschen schusselig, ist egal. Und wir hatten eine Filmrolle im Kühlschrank liegen. Die lag im Kühlschrank, ich weiß nicht so genau warum, ich glaube, die liegt da schon ewig, ich glaube, sie weiß das auch nicht mehr, aber irgendwie hat sie die da haltbar gemacht, weil sie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kennt ihr analoge Fotografie noch? Film, so eine Rolle? Man legt die in den Apparat ein, hat 12, 24 oder 36 Klick-Klick, Auslöser, dann bringst du die Bilder hinterher weg ins Fotolabor und kannst deine fertigen Fotos abholen. Was das Fotolabor macht, ist, die entwickeln diese Bilder für dich. Ist ein chemischer Prozess, findet in einer Dunkelkammer statt. Eine Dunkelkammer ist dunkel. Wenn während des Prozesses einer Entwicklung von so einem Film zu früh Licht in eine Dunkelkammer kommt, dann ist der Film und alle Bilder Schrott. Eigentlich wollte ich jetzt diesen Film von Josie nehmen und rausziehen. Vielleicht war es Fügung, dass sie ihren Film weiterentwickeln kann, aber stellt es euch vor. Manchmal ist es nämlich so, dass Wüstenzeiten sich wie so eine Dunkelkammer anfühlen. Du bist da drin und denkst, Gott, wo bist du? Scheiße, ich halte das nicht mehr aus. Ich mache jetzt Licht an. Gott, wenn du kein Licht anmachst, ich mache jetzt Licht an. Und du bist so und Gott sagt, nein, warte, gib nicht auf. Und du denkst, ich habe schon lange gewartet, ich mache jetzt Licht an. Aber weißt du, was passiert, wenn du zu früh Licht anmachst? Du siehst das Ergebnis nicht. Dein Bild wird nicht entwickelt, niemals entwickelt werden. Deswegen sage ich dir, halt aus, wenn du gerade mittendrin steckst. Ich sage nur, Jenny, halt aus. Gott ist besser und hat Pläne für dich und dein Leben. Glaub daran. Weißt du, ich predige nicht zu dir, ich predige genauso zu mir selber. Es ist oft so, dass wir beten. Wer von euch betet schon mal zwischendurch? Ja, voll gut. Es gibt so eine Studie, dass in Krisenzeiten die Menschen sich fast alle an Gott wenden. Und wenn wir dann beten, dann beten wir so, wir beschreiben unser Problem. Kennst du? So, hi Gott, boah, die Klausur ist vor mir. Es wäre voll geil, wenn das Thema das ist, was wir auch besprochen hätten. Und wenn das Thema A wäre und nicht Thema C. Gott, ich kann nicht, ich bin krank und ich bräuchte jetzt wirklich, ich beschreibe Gott mein Problem, ich biete ihm Lösungsvorschläge an, wie er das ganze Ding hier lösen könnte, ich lege ihm alles hin, aber letzten Endes bleibt trotzdem mein Misstrauen, na gut, hilfst du mir dann auch oder hilfst du wieder nur den anderen? Kennst du das Gefühl? Ich glaube, das liegt daran, dass wenn wir beten, beten wir zwar, reden mit Gott, aber wir haben ihn in unserer Gleichung nicht mit drin. Was ich damit meine ist, wir sagen ihm alles, aber wir rechnen nicht mit ihm. Weil ein Fakt ist, seit dem Sündenfall, damals die Story Adam, Eva, Schlange, Apfel, kennst du? Seit diesem Zeitpunkt haben wir Menschen verlernt, oder es wurde uns genommen, dieser Reflex, dass wir göttlich agieren, denken und handeln können und fühlen können. Und das ist nicht mal irgendwie böswillig, sondern es wurde uns einfach weggenommen. Die normale Gleichung ist, wir sind nicht automatisch, dass wir an Gott festhalten, sondern wir müssen das richtig heftig lernen. Sonst würden wir auch nicht 23.000 Predigten über Wüstenzeiten uns anhören müssen, wenn wir die Cracks wären in dem ganzen Thema. Und wir beten aber, wir sagen immer, ja, aber Gott. Ja, aber. Aber wenn wir Gott mit in die Gleichung reinnehmen würden, dann wäre das Ding immer noch, wir geben ihm die Sachen ab. Aber wir würden beten, ja, aber Gott kann doch. Ja, aber Gott hat doch schon mal was getan. Weißt du? Ja, aber Gott ist doch da. Ja, aber Gott hat dich doch geschaffen. Ja, aber Gott liebt dich doch. Ja, aber er sieht dich. Das ist Gott mit in eine Gleichung reinnehmen. Und je mehr ich lerne, Gott in meine Gleichung reinzunehmen, in meine Wüstenzeit einzubeziehen, wird dieses ganze Tohu, Wabohu, Chaos, Wüst und Leer Ding sich ordnen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Weißt du, was Gott macht, wenn Chaos ist? Gott spricht. Wenn Chaos ist, spricht Gott und ich habe die Hoffnung, dass er heute auch zu dir und zu mir spricht. Und ich habe ein richtig cooles Video zu diesem Gott spricht gefunden. Wenn das jetzt alles funktioniert mit meiner krassen PowerPoint, dann...
Also, im maximalen Chaos, am Anfang war das Chaos. Vielleicht fühlt sich so dein Leben an, du sagst, so sieht es aus, es ist Chaos, es ist Finsternis in meinem Leben. Und wie soll jetzt da auch noch reinkommen? Ich probiere es mal mit positiven Denken. Glaub nicht. Ich probiere es zu sortieren. Warte mal, das ist Barriere. Glaube auch nicht. Das heißt, ich kann so viel machen, wie ich will, oder ich verstehe, dass Gott in den Schöpfungsordnung etwas eingelegt hat, das töte und wenn du etwas sprichst, etwas passiert. Ein Ton sorgt für Ordnung.
Das ist doch geil, oder? Ein Ton sorgt für Ordnung, das ist Physik. Konnte ich auch nie. Wollte ich erst, habe ich gedacht, okay, was muss man denn machen hier? Wollte ich hier auf der Bühne richtig nicht mit fremden Federn schmücken, dachte, komm, Tobi Teichen, mach doch selbst. Aber dieses Eintun, wenn Gott spricht, kann er für Ordnung sorgen. Ich habe einen Satz von meiner Mama gelernt, die hat immer gesagt, Jenny, Worte haben Macht. Hast du den Satz auch schon mal von deiner Mutter gehört oder von irgendwem? So, Worte haben Macht. Und ich selber sage den auch total oft zu meinen Kids. Oder zu Menschen oder zu dir. Worte haben Macht. Was du aussprichst, das macht einen Unterschied. Was ich neu gelernt habe, und da gibt es auch irgendwelche crazy Studien zu, ist, dass es ist das eine, dass ich mit meinem Mund bekenne und etwas ausspreche, dass das Macht hat. Ne? Aber mein Gehirn reagiert oder agiert zu 2/3 mit meiner Seele. Wenn also mein Mund 1/3 Worte haben Macht ausspricht, verstehst du, dann ist das 1/3 von dem Ganzen. Und 2/3 muss aber meine Seele verstehen oder glauben, was mein Mund spricht. Bisschen kompliziert, aber für mich war das so ein Moment. Das ist eigentlich ganz schön krass, weil das kann ich noch nicht. Meine Seele sagt ständig ja, aber. Aber ich möchte lernen, dass meine Seele versteht, was mein Herz längst schon weiß. Kannst du mir folgen? Weil erst, wenn meine Seele versteht, was mein Herz schon längst weiß, dann kann Gottes Frieden in seiner Ganzheit durchbrechen. Und deswegen habe ich gedacht, na, das könnte vielleicht auch ein bisschen kompliziert sein, wenn du das hier heute Abend bringst, aber ich habe an den Verstand dieser von euch, habe ich fest dran geglaubt, gedacht, nee, lass mal nicht so einfach sein. Lass mal auch hier rausgehen und lernen. Lernen, unserer Seele beizubringen, zu glauben, was unser Mund spricht. Weil dann haben Worte Macht. Und ich sage dir, alter Schwede, dann geht's ab. Und ich versuche das wirklich seit einiger Zeit zu lernen. Beispiel, meine Tochter hat mir das ganze Auto vorletzte Woche voll gekotzt. Ich hasse Kotzen. Wenn ich jemanden kotzen sehe, kotze ich einfach mit. Ich bin allein und wusste, okay, du musst erstens jetzt die ganze Kotze wegmachen. Ich habe den Sitz übrigens weggeschmissen. Das muss jetzt neuer her. Und ich war so, fuck, ich kann das nicht. Ich kotze einfach aus Solidarität mit. Und jetzt war ich allein und wusste, du kannst nicht mit kotzen. Aber mir ist so schlecht, erstmal Womix eingeschmissen. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, meine Seele muss glauben, dass mein Herz, mein Mund bekennt, ich werde nicht kotzen in Jesu Namen. Ich werde nicht kotzen. Und dann weißt du nicht, stopp mal. So, Seele, du glaubst jetzt, dass du nicht kotzen wirst. Das ist vielleicht banal. Ich habe nicht gekotzt. Mir ist übel, immer noch ein bisschen. Aber ich war so, gut, lernen wir es halt mit den kleinen Dingen. Here we are. Und wie kannst du lernen, deiner Seele das zu befehlen? Ich liebe Bibelverse und ich habe dir einfach gerade nur mal 4 Stück mitgebracht. Die Bibel hat ungefähr mehr, aber ich habe mir ein paar rausgesucht, die ich richtig gut finde, die du mit deinem Mund und mit deiner Seele lernen kannst. Kannst du dir einen Screenshot von oder ein Foto von machen, die an den Spiegel hängen, oder du blätterst einfach selber in deiner Bibel, da sind nämlich wahre Schätze drin. Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Ich kenne deine Wüste. Ich bin der Herr drüber. Psalm 56, 10. Denn das weiß ich. Gott, du bist auf meiner Seite. Gott ist für dich. Es kann niemand gegen dich sein. Überleg mal bitte. Krass. Psalm 139, 5. Von allen Seiten, also ringsrum, umgibst du mich und hältst dann noch deine Hand über mir. Leute, das ist Gott, der alles erschaffen hat, der Wunder tun kann. Der ist um dich herum und über dir. Oder Johannes 14, 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ein Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Und in diesem Zusammenhang steht hier das Wort Frieden für Shalom, der Shalom-Friede. Und Shalom-Friede bedeutet ein ganzheitlicher Friede, egal wie deine Umstände sind. Egal, ob es in der Wüste gerade richtig kacke ist. Will Gott dir trotzdem diesen ganzheitlichen Shalom-Frieden schenken? Dein Verstand könnte jetzt sagen, ja, aber das Ja, aber haben wir ja eben schon mal geklärt, ne? Also setzt du ein Ja, aber Gott kann, Gott will, Gott wird entgegen, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Trotzdem ist man so, dass man sagt, ja, ich habe das ja schon öfter versucht. Also ist jetzt nicht so, Jenny, dass ich noch nie für mein Problem gebetet habe. Ist noch nicht so, dass für mich noch nie jemand um Heilung gebetet hat. Ich gehe in Gottesdiensten schon gar nicht mehr nach vorne, wenn Leute sagen, hey, wenn hier jemand krank ist, kommt gerne nach vorne, weil ich denke, die mich kennen, die denken doch auch, ja, wow, immer noch? Hat sie ein Aufmerksamkeitsproblem? Oder ist Gott doch nicht Gott? Weißt du, ich bleib so, vielleicht so Gedanken habe ich. Oder du denkst, naja, es klappt immer nur bei anderen. Oder mein Glaube ist zu schwach, weil ich bin doch gar nicht so lange mit Jesus unterwegs. Oder ich kann ja jetzt, wenn ich Jesus noch gar nicht so kenne, in dem ganzen Kirchending bin ich gar nicht so unterwegs, kann ich ja jetzt nicht direkt mit so einem Riesenproblem zu diesem Jesus kommen und sagen, kannst du mal kurz mein Problem klären? Und ich sag dir was, kannst du wohl. Geh dahin und sag, Jesus, ich kenne dich nicht. Oder ich kenne dich doch, aber ich habe ein Problem und ich brauche dich. Ist gar nicht so schwer. Und erinnere dein Herz, das Wort Macht haben. Und wenn du immer noch dieses Ja aber spürst, gibt es eine Bibelstelle in Philipper 2,13, da steht, Gott aber schenkt das Wollen und das Vollbringen. Wenn du jetzt denkst oder sagst, ja, ich kann es nicht glauben, das fällt mir so schwer, weil ich das noch nie erlebt habe oder weil ich schon so lange frage oder so. Wenn du sagst, sorry, das funktioniert bei mir nicht, Jenny. Wirklich, ich kann das nicht beten. Dann bete einfach, Gott, ich kann das nicht beten, aber was ich beten kann, ist, schenke mir das Wollen und das Vollbringen, dass ich es glauben kann. Schenke mir, dass ich will, dass ich glauben kann. Das kannst du beten, weil du hast einen Mund. Das kannst du aussprechen. Dann sprich nur das aus. Gott, schenke mir das Wollen und das Vollbringen. Dann ist das dein erster Step und dann machst du weiter. Irgendwann, wenn du ready bist. Aber dann lern das. Sorry, ich drehe euch echt ein bisschen in den Arsch heute, ne? Ich sage auch gleich noch was Nettes. Vielleicht. Aber Wenn wir das verstehen, hilft es uns, den Frieden, den Garten Eden in unserer Wüste zu entdecken. Weißt du, der Feind von Gott, der will nicht, dass du aus deiner Wüste rauskommst. Der will auch nicht, dass du diesen Garten entdeckst, in der Wüste, wo du aufatmen kannst. Der will das nicht, das nervt ihn richtig. Aber wir lernen heute Abend hier, diesen Friedensräuber zu bekämpfen, mit dem, was ich euch gerade erkläre. Und eine Sache, die richtig bewiesen hilft, ist, wie du deinen Friedensräuber besiegen kannst, ist, wenn du Bibelverse, zum Beispiel die wir gerade eben hatten, da, wenn du dir den nimmst und dir die bildlich vorstellst. Man nennt das Imagination. Zum Beispiel, wir nehmen mal den Vers, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, ja? Habt ihr gesehen? So, und jetzt stellt sich mal jeder diesen Vers vor. Jetzt würde ich voll gerne durch die Reihen gehen und dir das Mikro hinhalten sagen, was siehst du? Wie stellst du dir das vor? Und was ich dir dann sagen will, ist, weißt du, was du gerade machst? Du hilfst, dass der Friede Gottes gerade in dir Raum einnehmen kann. Du lernst gerade, bringst gerade deiner Seele bei, zu glauben. So abgefahren. Das Zweite ist, weißt du, wie du lernen kannst, diesen Frieden ganzheitlich zu erleben? Sing diese Bibelverse. Das ist cringe, oder? Aber es ist erwiesen, dass ein Gehirn, wenn es Worte ausspricht, das ist cool, das hat Macht. Aber wenn du sie singst, macht es nochmal einen Riesenunterschied. Ich kann dir nicht genau erklären, warum. Ich habe es gelesen von jemandem, der Ahnung hatte. Fakt ist, du musst nicht mal musikalisch sein, um zu singen. Du kannst dir ein Bibelvers nehmen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir und singst, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du kannst auch rappen. Whatever. So, ne? Aber das macht einen Unterschied. Und das ist vielleicht komisch, je nachdem, wo du gerade sitzt, in der Bahn oder so, und hast gerade einen Angstflash. Ist schon mutig, dann zu singen, von allen Seiten umgibst du mich. Aber, kannst ja leise singen, aber probier's mal aus. Weißt du, warum ich das sage? Ich habe das ausprobiert. Ich habe das ausprobiert. Und davon will ich dir kurz erzählen. So ab Oktober habe ich diesen Arm nicht mehr gespürt. Ne? Der hat einfach nur noch, also ich habe Sachen, wollte ich hochheben, ist alles immer hingefallen. Der war einfach wie, als hätte ich da hin, da, um schön auszusehen. Aber das war's auch. Und ich habe so übertriebene Schmerzen nach, also dann mittlerweile 2,5 Jahren gehabt, dass ich durchgedreht bin. Kein Arzt hat mich ernst genommen. Und dann bin ich irgendwann nochmal zu einem und gesagt, sorry, Sie müssen mir helfen, ich kann nicht mehr. Ich war immer ein bisschen zu tough, glaube ich, und habe ich einmal auch echt geheult. Und dann war es auf einmal so, vielleicht hat sie was. Und dann bin ich zu einem Spezialisten gekommen und die haben, ich habe direkt am nächsten Tag einen Termin bekommen, die haben mich untersucht, haben mich nachmittags angerufen und haben mir für 3 Tage später einen OP-Termin genannt. Vor Weihnachten. Und ich war so, auf gar keinen Fall lasse ich mich operieren. Danach darfst du wochenlang nichts heben. Das kann ich mir nicht erlauben. Ihr habt mein kleines Mädchen gesehen und das funktioniert nicht. Sorry, Gott, warum heilst du nicht? Du kannst es doch. Warum? So, okay. Ich hatte diesen Termin und wusste sehr gut. Dann ist das vielleicht auch, manchmal benutzt Gott auch Ärzte, um zu heilen. Also bin ich dahin und ich bin von Natur aus der größte Schisser. Junge, ich habe vor allem, also ich habe wirklich viel Angst und ich mache mir so viel Sorgen. Das passiert einfach. Ich will das gar nicht, ich will nicht so sein, aber es passiert einfach. Und dieser Tag, den ich vor, am 15.12. war die OP, am 14.12. musste ich ins Krankenhaus für CT, MRT und den ganzen Bums, was sie da mit einem so machen. Und es war der krass beste Tag, glaube ich, meines Lebens, an den ich mich erinnere. Denn ich saß in diesem Krankenhausbett und ich hatte einfach nur Frieden. Ich hatte nicht eine Sekunde bis zu dem Moment, wo die mir die Narkose in den Arm gejagt haben, Angst. Gar nicht. Gar nicht. Ich bin so dahin und habe gesagt, boah, Jesus, okay, jetzt müssen wir da durch. Also erstens, ich will Engel sehen, wenn ich einschlafe. Wenn ich das hier schon machen muss, dann will ich auch was sehen von dem, was mir sonst verborgen ist. Und bevor ich eingeschlafen bin, ich habe den ganzen Tag, ich habe immer Worship gemacht in meinem Badezimmer, war ein guter Sound im Badezimmer. Und bevor ich, das Letzte, was ich weiß, ist, dass um mich herum ganz viele goldene Punkte waren. Und ich habe danach in einem Buch gelesen, von Black Healy, cooler Typ, der hat geschrieben, dass wenn Menschen auf der Erde Lobpreis machen, sich der Himmel dazustellt und das für Menschen, die das sehen können, aussieht wie goldene kleine Glitzerpunkte. Leute, ich bin so, okay, krass. Und dann saß ich auf diesem Krankenhausbett und habe angefangen zu schreiben und aus meiner Feder ist ein Text geflossen, einfach so. Und das war einfach ein Song. In einer Scheißsituation habe ich ein Lied über Frieden geschrieben und darüber, dass Gott nicht nur gut ist, sondern dass er die Güte selbst ist. Und ich habe die gefragt, ob die den spielen können. Und was ich dir sagen will, ist, Gott ist gut. Er ist die Güte selbst. Mitten in deiner Wüste ist er gut und die Güte selbst. Und danach habe ich noch ein paar Gedanken, aber jetzt erstmal das da. Korinther 2, Vers 1 steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Du kannst das Geschenk Gottes ergreifen. Sein Ja ist die Basis und dein Amen bringt Wunder auf den Weg. Manchmal muss man an den gefühlt falschen Ort, um an den von Gott richtigen Ort zu kommen. Und das ist Teil meiner Wüstenreise. Und es gibt diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und ich wünsche ihn dir. Und was ich dir noch mehr wünsche, ist, dass du nicht aufgibst. Dass du dranbleibst. Und ich habe kurz zum Schluss ein paar Gründe, warum es total dumm wäre, aufzugeben. Okay? Gib nicht auf, weil Gott dich auch nicht aufgibt. 5. Mose 31,6, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Er geht mit. Geh, komm. Er ist da. Das nächste, gib nicht auf, weil andere weitermachen, weil du weitermachst. Vielleicht findest du dich total unrelevant in dem ganzen großen Ganzen. Aber weißt du, dass immer Leute auf dich schauen, und weitermachen, weil du weitermachst, weil du weitergehst, weil sie vielleicht deine Wüste kennen und denken, krass, sie ist aber weitergegangen, dann gehe ich auch weiter. Wenn die das schaffen kann, dann kann ich das auch schaffen. Und vielleicht ist mit deinem Nicht-Aufgeben, pflasterst du gerade Wege, wo andere vor dir auch schon gepflastert haben. Und nach dir, die würden durch irgendwelche Baustellen sich wühlen müssen, wenn du nicht den Weg ebnen würdest und weitermachen würdest. Du kannst nicht sagen, du bist zu jung. Du bist nicht zu jung, um etwas zu tun. Du bist nicht zu jung, um dein Sein in dieser Welt einzunehmen. Also gib nicht auf, weil es kann sein, dass jemand nur weitermacht, weil er dich sieht. Du bist vielleicht der Grund für jemanden weiterzumachen. Gib nicht auf, weil alles, was einen hohen Wert hat, nicht ohne einen Preis erworben werden kann. Glücklich zu preisen, Jakobus 1,12, ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Weißt du, manchmal kostet das Streben nach dem inneren Frieden, nach dem Aushalten, gefühlt alles. Aber weißt du, Gott ist in deiner Geschichte. Er ist kein Zuschauer. Er ist mittendrin. Aber eine gute Beziehung kostet. Eine gute Ehe kostet. Eine gute Firma kostet. Eine Freundschaft ist nicht umsonst. Und weißt du was? Jesus gab sein Leben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, damit du überhaupt diesen Frieden in Anspruch nehmen kannst. So viel bist du ihm wert. Gib nicht auf, weil Wunder und Wahnsinn so dicht beieinander liegen. Ich habe das erlebt. Und manchmal sind Wunder wahnsinnig. Aber weißt du, stell dir vor, du würdest aufgeben und würdest nicht das Wunder, was vielleicht um die nächste Ecke auf dich wartet, erleben. Das wäre doch doof. Also mach weiter. Gib nicht auf, weil Wunder und Wahnsinn so dicht beieinander liegen. Gib nicht auf, weil Gold durch Feuer veredelt wird. Und ich finde, das trifft es total in diesen Wüstenzeiten. 1. Petrus 1, 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus in seine Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Gold wird durch Feuer veredelt. Für uns ist es oft logischer, wenn es schwierig wird, dass wir sagen so, das war jetzt aber auch dran, dass mal jemand anders den Platz einnimmt. Ich glaube, Gott sagt, zieh mal weiter oder so. Ich glaube nicht, dass Gott das sagt. Ich glaube, dass Gott sagt, hey, dein Glaube darf jetzt gerade sich einer Probe unterziehen und du entscheidest, macht es dich bitter oder macht es dich besser. Als Gott dem Volk Israel das verheißene Land versprochen hat, war die letzte Hürde die Stadt Jericho, uneinnehmbar übrigens. Und davor war der Jordan und zu der Zeit ein reißender Fluss von mindestens 1 Kilometer Breite. Und Gott sagt, ihr habt es gleich geschafft, das verheißene Land ist gleich da, Freunde. Nur noch der Fluss und die Stadt. Und dann sagt er, schickt eure Priester, die Leviten, die Worshipleiter, schickt die mit meiner Gegenwart, Acker Bundeslade, in diesen Fluss und mitten im Fluss sollen sie stehen bleiben. Und alle so, sag mal, hat Gott jetzt ihr Verstand verloren? Was ist mit dir, Gott? Das ist dumm, das sah so dumm aus, mit ihrer goldenen Lade da rein zu latschen. 2 Millionen Menschen ungefähr warten am anderen Ende und du latschst jetzt in diesen Fluss und denkst, ja gut, das Ende wird flüssig. Aber weißt du, Glaubensschritte sehen richtig oft dumm aus. Das ist leider so. Bibelverse sehen, das sieht dumm aus, gebe ich zu. Je nachdem, wo du in der Bahn gerade hängst, Junge, das sieht richtig dumm aus. Aber was wäre, wenn das Ergebnis ein gutes wäre? Vielleicht Noah sah dumm aus, als er mitten in der Wüste ein Schiff baute. Die israelitische Armee sah dumm aus, als sie Posaune blasend um die Stadt Jericho zogen. Runde für Runde für Runde. David sah dumm aus, als der kleine süße Hirtenjunge mit einer Steinschleuder dem riesigen Goliath entgegentrat. Die Weisen aus dem Morgenland sahen dumm aus, einfach einem Stern von Timbuktu nach Timbuktu zu folgen. Das sah dumm aus. Petrus sah dumm aus, als er mitten auf dem See Genezareth aus dem Boot stieg. Das sah dumm aus. Und weißt du, wer auch dumm aussah? Jesus sah dumm aus, als er am Kreuz mit einer lächerlichen Dornenkrone hing. Er sah dumm aus. Doch die Ergebnisse sprechen für sich. Noah wurde vor der Flut gerettet. Die Mauern Jerichos stürzten ein. David schlug Goliath und die Weisen aus dem Morgenland fanden den Messias. Petrus lief auf dem Wasser und Jesus wurde zum König aller Könige gekrönt. Manchmal sieht dein Glaubensschritt dumm aus. Aber was wäre, wenn dein Nicht-Aufgeben das Gold ist, was im Feuer veredelt wird? Lass uns mal zusammen aufstehen. Weißt du, du kannst denselben Umstand haben. Der Feind kann deinen Umstand nutzen, um dir zu sagen, Leute, das gibt nichts mehr. Gib auf, mach's nicht. Geh rückwärts, dreh um, weg. Und Gott kann diesen selben Umstand nehmen, um dir zu zeigen, wer er ist, was er tun kann, warum er es tun kann. Und er kann dir zeigen, dass er größer ist als das, was in dem, wo du gerade drin steckst. Warum? Ja, weil er Gott ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich kann dir nicht mehr sagen, er ist halt Gott. Und er kann das, ich habe es erlebt. Mit deinen ganzen Fragezeichen kannst du zu Gott gehen und sagen, Gott, ja, aber du kannst. Ich habe es gehört, ich will es auch sehen, ich will es glauben. Du hast so viele Möglichkeiten in deiner Hand, weil Gott sieht Wege, wo du keine Wege siehst. Und du kannst heute entscheiden, es ist für dich dieser ganze Abend und diese ganzen Gedanken und deine Wüstenreise eine Treppe oder ein Stolperstein. Und ich bete wirklich, dass du es nutzt. Und dass es dich weiter bringt, rausbringt, einen Schritt weiter näher ins verheißene Land, weil Gott kann und Gott will. Weil er ist in alledem, in all deinen Wüstenzeiten, ist er der Garten Eden, der Ort, wo er dich versorgt. Und wenn du heute hier bist und hörst zum ersten Mal so jemanden wie mich von so einer Hoffnung sprechen, die die Christen haben, denkst du vielleicht entweder, die haben Rad ab, oder vielleicht ist ja auch doch was dran, vielleicht hoffst du auch, es wäre was dran, weil wenn was dran wäre, könnte es ja sein, dass es selbst für deine ausweglose Situation Hoffnung und Ausweg gäbe. Stell mal vor. Und ich möchte dich einladen, diesen Gott zu suchen. Gott sagt, such mich und ich spiele kein Verstecken mit dir. Such mich und ich sag, hier bin ich. Wenn du mit kleinen Kindern Verstecken spielst, dann verstecken die sich und sagen sofort, Beep, hier bin ich. So ist Gott. Der versteckt sich nicht vor dir, der sagt sofort, Beep, hier bin ich. Komm, darf ich mich dir vorstellen? Ich bin Jesus. Ich bin der, der freiwillig ins Kreuz ging. Ich bin der dich sah, niemanden sonst. Ich bin der dich so heftig abgefahren liebt, dass ich alles zurücklasse, nur wegen dir. Ich bin der am Kreuz ausgehalten hast. Ich bin der wusste, dass wenn ich aushalte, es Sieg bedeutet für all die Menschen, die kommen werden. Darf ich vorstellen, ich bin Jesus. Das ist das, was Gott dir sagt. Und er bietet dir eine Freundschaft an. Und was du zu verlieren hast, ist höchstens die Last, die dich hält. Höchstens die Last, die dich hält. Und weißt du, ich mag beten, jetzt, mit Gott sprechen. Und wenn das für dich cool ist, mach mal kurz die Augen zu. Und ich möchte für die Leute beten, die sagen, boah, ich weiß nicht, was das hier heute Abend ist. Ich weiß nicht, was gerade passiert, aber ich möchte diesen Jesus haben. Ich möchte diesen Hoffnungsschimmer haben, diesen Anker, wo ich mich dran festhalten kann. Und du kannst einfach, keiner guckt hin, kurz deinen Arm heben und sagen, ich will diesen Jesus. Ich will diesen Jesus, ich will diese Hoffnung. Und was wir zusammen machen, ist einfach, ich bete jetzt, Satz für Satz, und du sprichst mir nach, okay? Und damit es nicht komisch für dich ist, machen wir das alle zusammen. Ich spreche vor und du sprichst nach. Jesus, ich nehme dein Geschenk an. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Du nimmst mir meine Last ab. Ich möchte mit dir eine Freundschaft. Ich nehme dich an. Ab heute bin ich dein Kind. Amen. Amen. Das Beste, was du tun kannst, ist, zu diesem Jesus zu kommen. Und ich weiß, ein paar Leute sind hier, die haben das gemacht. Im Himmel ist eine Party über jeden Einzelnen, der zurückkommt. So geil. Ich möchte aber auch für die beten, die sagen, ja, ich bin schon so lange unterwegs, aber diese Wüste kenne ich. Was ich dir auch sagen will, ist, wenn wir hier gleich weiter Lobpreis machen, ne, dann ist das nicht nett. Also auch, weil ihr es wunderschön macht. Aber es ist Kampf. Worship hat das krass heilige Phänomen, Dinge zu kämpfen, während wir singen, weil wir auch wieder singen. Leute, wir singen Worte, wir sprechen sie nicht nur, nein, wir singen sie und deswegen haben sie Macht. Und gleich im Lobpreis lade ich dich ein, dass du dein Tohu Wabohu nimmst, es Jesus hinhältst und sagst, und ich kämpfe. Weil ich weiß, erst wenn du kommst, Jesus, fehlt mir nichts mehr. Erst wenn ich wirklich verstehe, wer du für mich bist, dann passieren Durchbrüche. Und du kannst draußen im Foyer für dich beten lassen. Da sind ein Haufen Menschen, da kannst du einfach hingehen und sagen, ey, das und das kannst du für mich beten. Das ist super easy, richtig gut. Das tut so gut, wenn jemand anderes mal kurz sagt so, hey, ja, ich bete für dich. Und ich bete für Weisheit, für Durchbrüche, für das, was du gerade brauchst. Und du gehst weg und denkst, ich glaube, Gott gibt's wirklich. Und das wünsche ich dir so, Mann. Ich wünsche dir so, dass du diesen Frieden erfährst, den Garten eben in deiner Wüste. Und Jesus, ich danke dir, dass du erlebbar bist. Ich danke dir, dass du wahr bist. Ich danke dir, dass du da bist, dass du real bist, dass du liebend bist, dass du groß bist, dass du Wunder tun kannst, dass du der Friede bist, dass du Durchbrüche bringst, dass du all das in einer Person bist. All das steckt in diesem Wort Jesus. Und danke, dass wir dich anbeten dürfen mit all dem, was wir sind und mit all dem, was wir nicht sind. Mit all unseren Fragen, mit all unseren Lasten, mit all unseren Rucksäcken an Dingen, die einfach schwer sind. Kommen wir zu dir, komm in deine Gegenwart und sagen, Jesus, zeig dich uns und zeig uns diesen Garten Eden. Sei du der Friede, denn erst wenn du kommst, fehlt uns nichts mehr. Amen.